Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das ist ja so, wenn wir routinemäßig in der Bibel lesen, stehen wir in der Gefahr, dass wir manchmal auch Bibeltexte so weglesen wie so einen Artikel in der Siegener Zeitung oder irgendeinem anderen Mitteilungsblatt. Wir lesen und nehmen das auf und kurze Zeit später haben wir es wieder vergessen. Das ist eine Gefahr, der wir unterstehen, und jeder, der in der Nachfolge Jesu steht und mit der Bibel Umgang hat, der wird wissen, dass dies immer wieder auch uns im Geheimen begleitet. Und deswegen ist das so wichtig, dass dieses Wort Wurzel schlägt, so wie das im 1. Korintherbrief heißt, das Wort hat tief Wurzel geschlagen. Es hat also nicht irgendwie nur eine oberflächliche Mitteilung bedeutet, sondern es hat das Leben beeinflusst und gestärkt und ermutigt, auch hinterfragt. Ich lese ein Wort aus dem Lukas-Evangelium aus Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Und es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen, und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten Jesus nach. Liebe Geschwister, wir wollen dieses bekannte Wort aus Lukas 5 unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt betrachten, unter dem Leitgedanken Gottes Wort und seine Wirkung. Was bewirkt dieses Wort eigentlich? Ich habe 4 Punkte und ich versuche sie in gebotener Kürze, dass ich den Rahmen nicht allzu sehr sprenge, uns vor Augen zu halten. Einmal ist es ein ganz großes Wunder, dass wir Gottes Wort haben und dass wir das Wort Gottes lesen können, dass wir darauf hören können, dass dieses Wort verkündigt wird, dass es Gottes Wort ist, dass das nicht eine Sammlung von menschlichen Philosophien ist, die wir zu verbreiten haben. Davon gibt es zuhauf, und vieles, vieles im Verlauf der Geschichte ist längst deutlich in den Hintergrund getreten, aber es kommen immer wieder neue Weltanschauungen, sondern dass wir Gottes Wort haben. Und der zweite Punkt, Gottes Wort und der ganz persönliche Charakter. Da geht es also um das, was wir soeben gemeinsam gesungen haben, dass dein Wort in unserem Herzen Wurzel schlägt. Und da, wo eine Wurzel tief in das Erdreich hineinwächst, kommen dann irgendwann auch Früchte und Blüten und was eben die biologische Art betrifft. In einem dritten Punkt geht es um den Konflikt mit unserer menschlichen Logik. Es ist ja so, dass wenn wir die Bibel lesen, wir auch an manchen Punkten einfach sagen müssen: Herr, das verstehe ich noch nicht. Und wir wollen es dann mit Martin Luther halten, der einmal gesagt hat, wenn er eine Bibelstelle nicht versteht. Und er hat sich unsagbar gemüht, dieses Wort zu erklären für sich selber und dann auch für andere. Dann nehme ich meinen Hut und gehe ehrfürchtig an diesem Wort vorbei. Er hat sich also unter dieses Wort gestellt. Er hat nicht mit seinem Scharfsinn versucht, dieses Wort zu hinterfragen und zu kritisieren. Und schließlich in einem vierten Punkt geht es uns darum, herauszufinden, was ist denn eigentlich die Grundabsicht, wenn wir Gottes Wort hören und wenn wir es lesen und wenn wir evangelisieren, was ja vor euch steht in einigen Tagen oder in einigen Wochen. Gottes Wort, unsere Chance. Es war im Jahre 1955 das große Bundesposaunenfest in Frankfurt am Main. Damals war ich 15 Jahre und war mit in Frankfurt. Jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin, wenn ihr ganz schnell rechnen könnt. 1955, da sprach der Bundesrat des Westdeutschen Jungmännerbundes, so hieß das damals, heute ist das der Westbund, Johannes Busch, Pastor Johannes Busch, und er hat eine Predigt gehalten über 1. Mose 3, Vers 8, Adam, wo bist du? Gott, der Herr, der hinter dem Adam her war, während sich der Adam versuchte zu verstecken mit seiner Frau Eva. Und dann hat er mit unwahrscheinlicher Leidenschaft und mit vielen Beispielen, und man merkte es ihm an, es ist ihm ein Anliegen, dass dieses Wort die Runde macht. Und er hat nachgewiesen, dass dieses Wort Gottes, dieses Reden Gottes durch alle Jahrhunderte hindurch immer wieder deutlich gemacht worden ist und dass der lebendige Gott Propheten berufen hat, dass er Evangelisten berufen hat, dass er seine Apostel mit seiner Botschaft beschenkt hat, um dieses Wort hineinzusagen in die Welt und in die Herzen der Menschen. Adam, wo bist du? Adam heißt eigentlich Mensch. Das war also nicht bloß so eine Art Vorname für Adam. Damals gab es ja nur ihn als den einzigen Mann, der damals lebte und mit seiner Frau Eva. Mensch, wo bist du? Dieser leidenschaftliche Lockruf muss weiter transportiert werden. Und das ist auch der Sinn einer Evangelisation, dass Menschen nicht sich selber darstellen, sondern dass sie als Beauftragte des lebendigen Gottes hineinrufen im Auftrag, so wie Paulus es einmal formuliert hat: Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben eine Botschaft auszurichten, die nicht unsere eigene Erfindung ist und unsere eigene Botschaft. Wir wollen nicht menschliche Weisheit verbreiten, sondern die Aussagen des lebendigen Gottes hineintransportieren. Und mit dieser Bitte, Herr, lass das Frucht wirken in den Herzen der Menschen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir von Natur aus von dem lebendigen Gott getrennt und geschieden sind. Und dass zwischen uns und dem heiligen Gott absolute Funkstille ist. Nicht bloß ein Wackelkontakt, wie möglicherweise in einer elektrischen Leitung, wo eine Schraube nicht fest genug angezogen ist. Da funkt es manchmal und manchmal wieder nicht. Sondern es ist eher zu vergleichen mit einer abgerissenen Leitung. Da funktioniert nichts mehr. Und der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und das ist doch die Katastrophe, dass wir Gottes Geschöpfe sind, dass wir die optimalen Lebensbedingungen genießen, die der lebendige Gott uns gegeben hat, dass wir atmen können, dass wir singen können, dass wir überlegen und planen können. Und den, der uns das alles schenkt, kennen wir nicht. Niemand kennt ihn. Das, was der Prophet Jesaja in Kapitel 53 an einer Stelle zum Ausdruck gebracht hat: Wir gingen alle in der Irre wie Schafe ein, jeder sah auf seinen Weg, jeder sah nur sich selber, jeder kannte nur einen Drehpunkt, einen Mittelpunkt, eine Idee, eine Gedankenfülle, dass ich nur mich selber sehe und meine eigenen Wünsche erreichen möchte mit all meinem Denken und Planen und unterwegs sein. Und hinein in diese Welt, Und hinein in diese Denkrichtung des Menschen redet der lebendige Gott. Und darum hat er Propheten berufen und Apostel und Evangelisten. Darum hat der lebendige Gott angefangen zu reden, die Initiative ergeht von ihm aus. Ist nicht eine Erfindung von Menschen. Und die Boten, die Gott berufen hat, Propheten, Apostel und Evangelisten, sind nicht Schöpfer ihrer Botschaft, sondern sie sind Empfänger und Vermittler und solche, die das Wort Gottes weiter zu transportieren haben. Gott hat manchmal und auf mancherlei Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten, und er hat am letzten zu uns geredet durch den Sohn. Die letzte und größte Gottesoffenbarung, da wo der lebendige Gott alle Register gezogen hat, die ihm zur Verfügung stehen, er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, der das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes in Person ist. Mehr kann Gott nicht mehr geben. Gott hat sich verausgabt. Er kann nicht mehr bieten als das, was er geboten hat, indem er durch alle Jahrhunderte hindurch geredet hat, so oft es nötig war. Und auf mancherlei Weise hat er geredet und schließlich die Krönung der Gottesoffenbarung in seinem Sohn Jesus Christus. Damit möchte ich diesen ersten Gedanken abschließen. Wir lesen das ja. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören. Das ist so ein Satz, wenn man diese Geschichte liest, stürzt man sich vielleicht gleich auf die Menge von Fischen, die ins Netz gegangen sind. Aber das ist viel, viel größer, was hier steht, dass es möglich ist, Gottes Wort zu hören, dass der lebendige Gott zu Wort kommt. Sie hörten das Wort Gottes. Das zweite, Gottes Wort und der ganz persönliche Charakter. Er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg Jesus in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Ihr Lieben, wir entdecken in der Bibel zwei Schwerpunkte, zwei Perspektiven, die uns immer wieder begegnen. Der eine Schwerpunkt ist, dass Gott die Welt geliebt hat und dass er der Welt die Botschaft anbietet. Das heißt also, dass alle Menschen gemeint sind. Vor kurzem war in der Siegener Zeitung zu lesen, dass vermutlich im Monat November ungefähr 8 Milliarden Menschen diesen Planeten Erde bevölkern. Für uns eine unübersehbare Menschenmasse und wir können uns das gar nicht vorstellen. Für den lebendigen Gott keine Menschenmasse, sondern 8 Milliarden Einzelpersönlichkeiten, denen er die Chance gegeben hat, in dieser Welt zu leben. Das ist die eine Perspektive und so entdecken wir es ja auch in diesem Text. Er leerte die Menge vom Boot aus. Und der gleiche Herr, der Weltmission im Blickfeld hat und die Jünger später nach seiner Auferstehung in alle Welt geschickt hat und gesagt hat, predigt das Evangelium aller Kreaturen, vergesst die Kreuztaler nicht, die sonst in der Hölle landen. Das ist die eine Perspektive. Die andere ist die, dass Jesus immer nur den Einzelnen sieht und sich nie zu schade war, einzelnen Menschen nachzugehen, sich mit Einzelpersönlichkeiten zu befassen. Und in diesem Falle ist es Petrus. Petrus, dem er eine ganz persönliche Lektion erteilen will. Eine Grundlektion, die für sein Leben und für seinen späteren Dienst von ausschlaggebender Bedeutung sein wird. Und der Petrus hatte eigentlich gar keine Zeit, dieser großen und recht umfassenden Belehrung für die Volksmengen da zuzuhören. Aber er will den Petrus ganz persönlich ansprechen. Er will in sein Leben hineinwirken, ihm eine Richtungsveränderung geben. Und als er aufgehört hatte, sprach er zu Simon. Als die offizielle Belehrung vorbei war, sprach er zu Simon. Der Petrus hat ja während dieser offiziellen Belehrung für die Volksmassen dabei gesessen. Und ich weiß nicht, er war ja ein Inhaber eines Fischereibetriebes und er hatte einige Mitarbeiter, die er Monat für Monat finanzieren musste. Und er hatte eine ergebnislose Nacht hinter sich. Es war ja so, dass Fische nachts gefangen wurden, und zwar am Rande des Sees, da komme ich gleich noch drauf zurück. Und dem war jetzt eigentlich gar nicht darum zu tun, sich da eine lange Predigt anzuhören. Und vielleicht sind ihm ganz andere Gedanken gekommen. Vielleicht hat er schon Überlegungen angestellt. Auf Dauer kann es so nicht weitergehen, dann kommt der Bleidegeier und dann bin ich fix und fertig mit meiner Fischereifirma. Aber er will den Petrus haben. Er will dem Petrus eine ganz persönliche Botschaft vermitteln. Da sprach Jesus zu Petrus. Liebe Brüder und Schwestern, eine Frage, die ich auch in dieser Runde weitergeben möchte, und ich will sie mir in allererster Linie selber stellen. Wie lesen wir eigentlich die Bibel? Aus Traditionsgründen? Morgens die Losung schnell runtergeschluckt, so wie man einen Schluck Kaffee runterschluckt und hinterher nicht mehr weiß, was man gelesen hat? Wie hören wir auf dieses Wort? Lassen wir es wirklich an uns herankommen? Kann dieses Wort uns hinterfragen? Wir lesen zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, dass das Wort Gottes schärfer denn ein zweischneidiges Schwert ist, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Sinne und Gedanken unseres Herzens. Und da steht ein Wort, das eigentlich so viel bedeutet, dass es ein Kritiker ist. Das Wort Gottes, ein Kritiker, der Bahnbrecher der Evangelisation in Deutschland, Elias Schrenk, ist einmal gefragt worden, was halten Sie von der Bibelkritik? Dann hat Elias Schrenk spontan geantwortet, ich halte sehr viel davon, aber nicht, dass wir die Bibel kritisieren, sondern dass die Bibel uns kritisiert. Und genau das tut sie. Lassen wir das überhaupt zu? Oder picken wir uns die Rosinen aus dem Wort Gottes heraus? Lesen wir das Wort im Zusammenhang, ständig, so dass es ein Teil unserer Persönlichkeit wird? Tröstet es uns? Treibt es uns an? Das ist die Frage, die wir in dem Zusammenhang zu stellen haben. Und wo wir uns fragen, ob wir nicht manchmal doch schnell drüber hinweggehen. Und bitte, ich gebe zu, dass ich selber in dieser Gefahr stehe, das Wort zu lesen und gar nicht mehr für mich zu lesen und vielleicht nur noch mit dem Gedanken mich beschäftige, wie sage ich das den Leuten in Kreuztal? Gott schenke es, dass wir an dieser Stelle wieder selber uns von diesem Wort packen lassen. Jemand hat einmal gesagt, der Prediger, der eine Predigt hält, ist der erste Hörer seiner Predigt, seiner eigenen Predigt. Das heißt also, er muss dieses Wort selber in seinem Leben zur Wirksamkeit kommen lassen. Wir gehen zu dem dritten Punkt, Gottes Wort und der Konflikt mit unserer menschlichen Logik. Da sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Und ich versuche mir vorzustellen, wie der Petrus innerlich reagiert hat. Äußerlich blieb er ja gefasst. Und dass er vielleicht gedacht hat, lieber Meister, du hast eine hervorragende Belehrung dem Volk gegeben, aber bitte entschuldige, wenn ich das so sagen darf, von Fische fangen hast du nicht so viel Ahnung wie ich. Denn das hat er noch nie gemacht, am helllichten Tag, auf die Mitte des Sees zu fahren, bei strahlendem Sonnenschein wie heute. Fahr hinaus, wo es tief ist, auch das hat er noch nie gemacht. Das wurde am Rand gemacht. Es gibt bestimmte Gegebenheiten, die kann man nicht einfach auf den Kopf stellen. Und er als ein erfahrener Berufsfischer weiß doch, wie man das macht. Und Jesus erwartet jetzt von ihm eine Antwort. Er erwartet von ihm, dass er seine eigene berufliche Fähigkeit und sein eigenes Denken dem Wort Gottes unterstellt. Gehen wir in einige Beispiele hinein in der Bibel. Der Abraham bekam von Gott die Verheißung, dass er noch einen Sohn in die Welt setzen soll. Und da war er fast 100 Jahre alt. Und seine Frau war 10 Jahre jünger und bei beiden war die biologische Uhr abgelaufen. Längst, längst, längst. Und jetzt bekommen sie diese Aufgabe, das anzunehmen, das zu realisieren. Und die Sarah hat ja auch verstohlen gelacht. Kann man sich gut vorstellen. Für die menschliche Logik unfassbar. Aber nicht für den lebendigen Gott sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Noch schlimmer war es bei Maria, als der Engel des Herrn zu ihr kommt und sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und die Maria fällt aus allen Wolken und sagt, ich weiß von keinem Mann, übrigens nur als Randbemerkung, sie war verlobt mit dem Josef, aber sie haben nicht miteinander intim verkehrt. Es war in Israel noch eine klare Richtung, was heute in unserem Volk vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn sie mit dem Josef enge, intime Beziehung gehabt hätte, hätte sie sich ja gar nicht wundern müssen, dass sie einen Sohn bekommt. Aber ich weiß von keinem Mann. Und doch sagt sie, ich bin des Herrn Magd. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist der Konflikt zwischen unserem Denken und dem Wort Gottes. Und so gibt es viele, viele Beispiele im Alten wie im Neuen Testament. Gideon zum Beispiel, ein Mann, der die Midianiter in die Flucht schlagen musste. Und er hatte ein riesiges Soldatenheer zusammengestellt, 32.000 auserlesene Kämpfer und der lebendige Gott sagt ihm, das ist viel zu viel. Ja, also Gott stellt das auf den Kopf. Darf ich mal fragen, wie viel übrig geblieben sind, als Gott das Volk gesichtet hatte? Ganze 300 Leute. Und mit diesen 300 Mann will ich die Midianiter in die Flucht schlagen. So ist der lebendige Gott. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir haben kein Recht, das, was in der Bibel steht, mit unserem kleinen, begrenzten, logischen Denkvermögen zu hinterfragen. Und ich frage, woran entzündet sich der Zweifel in meinem Leben, wenn ich die Bibel lese? Ich sage manchmal, wenn ich in der Bibel lese, Herr, das begreife ich nicht. Das begreife ich zumindest noch nicht. Und vielleicht wird vieles erst in der Ewigkeit uns geoffenbart. Das wird sicherlich so sein. Und dass wir in dieser Welt mit manchen Rätseln einfach leben müssen. Der Zweifel in meinem Leben entzündet sich daran, dass ich meinen kleinen, begrenzten Horizont und meine kleine, begrenzte Denkmöglichkeit absolut setze. Ich darf zu Jesus sagen, Herr, das begreife ich nicht. Aber ich darf nicht so vermessen sein, indem ich sage, ich weiß es besser als du. Da kann doch was nicht stimmen. Das sind doch Fehler, das sind doch Widersprüche. Und genau das ist das große, große Problem auch in der Christenheit, dass die Bibel gar nicht mehr ernst genommen wird und dass man sich über dieses Wort hinwegsetzt. Und das möchte ich von Petrus lernen. Er gibt seine Begrenzung zu und sagt, Herr, wir haben alles getan, was man als Berufsfischer zu tun hat. Und wir haben unsere Berufserfahrung eingesetzt. Aber jetzt unterstelle ich mich deinem Wort. Ob ich es begreife oder nicht, ist nicht maßgebend. Es heißt in diesem Text ganz schlicht und einfach, als sie das taten, nicht als sie das begriffen. Als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, sodass sie ihre Netze zu zerreißen begannen. Auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Oh, das möge Gott durch seinen Heiligen Geist in unser Denken hineingravieren, wie ein Stein meißeln, sodass es nicht mehr vergessen wird. Auf dein Wort, als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische. Gottes Wort und der Konflikt mit unserer menschlichen Logik. Und der vierte Punkt, Gottes Wort und seine Wirkung oder auch seine Zielsetzung. Was ist eigentlich der Höhepunkt in dieser Geschichte? Nun, wenn man jetzt in einer Kinderstunde diese Geschichte erzählt hätte, hätte man die Kinder gefragt, was meint ihr, was denn das Besondere ist? Natürlich die vielen Fische. Das war ja wirklich wunderbar. Und es ist ja auch so, dass der Herr Jesus nicht an den irdischen Belangen und Bedürftigkeiten vorbeigeht und er auch den Petrus als Fischereibetrieb, als Chef eines Fischereibetriebes nicht einfach im Regen stehen lässt, sondern dass er ihm wirklich so viele Fische beschert. Aber das ist nicht das Einzige und nicht das Wesentliche, sondern der Höhepunkt in diesem Text ist der Tiefpunkt des Petrus. Und das ist das Anliegen auch bei Evangelisationen und das, was dann in den Tagen in Osthelden geschieht, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, dass Menschen so vor Jesus ihren Bankrott erklären müssen. Und dass Menschen entdecken, dass zwischen mir und dem lebendigen Gott ein qualitativer Abstand besteht und dass ich normalerweise niemals vor dem heiligen Gott bestehen kann. Dass ich ein verlogener, verkommener, elender Sünder bin. Der Petrus war ja kein Missetäter in dem Sinne, er hat niemanden umgebracht, er hat sich nicht daneben benommen im gesellschaftlichen Bereich. Aber mit einem Mal entdeckt er, ich bin ein verlorener Mensch, geh von mir hinaus, ich passe nicht zu dir. Das, was Paulus, der ehemalige Pharisäer und Schriftgelehrte, der unwahrscheinlich viele religiöse Leistungen in seinem Leben auf seinem Konto hatte, er schreibt im Römerbrief, ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, was sind wir manchmal noch für eingebildete Protzen? Was sind wir noch für Leute, die wunders glauben, was sie alles geleistet haben? Damit können wir nicht vor dem lebendigen Gott punkten. Auf gar keinen Fall. Das ist die Absicht, wenn evangelisiert wird. Das ist das Ziel, dass Menschen als eigentlich in dieser gesellschaftlichen Struktur anständige Leute sind, vor dem heiligen Gott ihr ganzes Elend entdecken. Herr, geh von mir hinaus. Nur solche Leute hören dann auch das Wort, fürchte dich nicht. Es wird ja immer wieder gesagt, dass 365 Mal in der Bibel das Wort fürchte dich nicht stünde. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es auch nie nachgezählt. Es steht oft da. Aber es ist nicht einfach nur so ein Entwarnungssignal. Wie beim Probealarm der Sirenen. Das weiß man ja mittlerweile, wenn doch mal diese Sirenen getestet werden. Erst akute Luftgefahr. Und dann hinterher, man regt sich ja gar nicht mehr darüber auf, weil ja keine Kampfhubschrauber über unsere Köpfe fliegen und die schrecklichen Dinge hier in unserem Land wenigstens nicht auf unsere Köpfe heruntergeworfen werden, sondern akute Luftgefahr und automatisch hinterher wieder Entwarnung. So ist das mit diesem Wort nicht. So dass der Herr Jesus dem Petrus vielleicht gesagt hätte, entschuldige bitte, ich wollte dich nicht in Unruhe bringen. Die Unruhe ist berechtigt, geh von mir hinaus. Und dieses fürchte dich nicht ist unsagbar teuer. Und hier ragt das Kreuz von Golgatha in unseren Blick, auch wenn in diesem Text nicht vom Kreuz die Rede ist, aber indirekt gibt es dieses Wort, fürchte dich nicht, nur ausschließlich auf dem Hintergrund des Kreuzes von Golgatha, da wo Jesus um meiner Sünden willen starb. Und dass ich zu ihm aufschauen kann und dass die Befreiung von aller Anklage und von aller Furcht nur auf diesem Hintergrund möglich ist, dass Jesus das Opferlamm Gottes ist, welches die Sünden der Welt weggetragen hat. Das ist mein Glück. Das ist mein Glück. Und ich hoffe, es ist auch dein Glück. Und ich werde vor dem heiligen Gott nichts anderes aufzuweisen haben, als diese Tatsache, Herr, du hast alle meine Schuld getilgt. Ich kann nicht vor dem lebendigen Gott mit einem eindrucksvollen Lebenswerk erscheinen. Ich habe nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du. Das ist das Anliegen des Wortes Gottes. So hat Gott geredet. So hat er mit den Menschen gesprochen. So hat er sie aufgestöbert in ihrer Vermessenheit und in ihrem Stolz. Gott schenke es, dass das in dieser Evangelisation geschieht und vielleicht auch bei dem einen oder anderen unter uns erneut, dass dieses Wort solche Wirkung hat, sodass es mich dann auch ermutigen kann und froh machen kann in dieser Grundtatsache, die Jesus geschaffen hat für mich, den verlorenen, sündigen Menschen. Gott schenke es in seiner Gnade. Ich nenne noch einmal die Punkte, dass wir es ein bisschen griffiger beieinander haben. Gottes Wort, unsere Chance. Gottes Wort und der ganz persönliche Charakter. Gottes Wort und der Konflikt mit unserer Logik. Und Gottes Wort und seine Wirkung oder seine Absicht. Gott schenke es uns, dass dieses Wort tief Wurzel schlägt in unseren Herzen. Amen.
Wollen wir uns zum Schluss des Gottesdienstes noch unter ein Segenswort stellen? 2. Korinther 13. Zuletzt, liebe Geschwister, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.